Ich lese den Predigttext aus Matthäus 1, Vers 18 bis 25 aus der neuen Genfer Übersetzung. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen und wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Christoph Funk bin ich, Pastor hier bei Erlebt. Und heute Morgen steht man hier vor ein bisschen im Dunkeln. Wir haben das Licht nicht angekriegt. Wir wissen nicht, wie das geht. Also müsst ihr uns oder mich hier in dem Fall erahnen. Aber ich glaube, das geht. Entscheidender ist auch, ne, was bei euch ankommt, was rüberkommt, als dass ihr mich sehen könnt. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, beziehungsweise an dich: Hast du heute Morgen schon an dein Staubkorn gedacht? Hast du dich nicht verhört? Hast du heute Morgen schon an dein Staubkorn gedacht? Ich meine das kleine Staubkorn, was rechts oben unter deinem Bett liegt. Das Staubkorn meine ich. Hast du heute Morgen schon an dieses Staubkorn gedacht? Hast du dich um sein Wohlergehen gekümmert? Nein? Du denkst bestimmt jetzt, das hat er sie nicht alle. Hat er getrunken vorne oder was will der mit dem Staubkorn? Ich will dir erklären, warum ich das frage. Ich muss dazu aber ein bisschen ausholen. Und zwar, in der Bibel, um die es geht bei Erlebt, wird uns sehr viel berichtet von Gott, über Gottes Wege mit den Menschen. Und manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass wenn man in der Bibel liest, wenn man mit Gott unterwegs ist, was einem manchmal so vorkommt, als wird man jetzt nach Werder einen Tannenbaum schlagen gehen und dann geht man da in diesen Tannenbaumwald rein. Und man guckt nach diesen ganz vielen Bäumen, man will den perfekten Weihnachtsbaum aussuchen und vor lauter Bäumen sieht man den ganzen Wald nicht mehr. Und so geht es einem ja manchmal auch, dass man so viele Details und so viele Punkte kennt und so viele Fragen, dass man eigentlich den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht. Die atemberaubenden Tatsachen, die uns die Bibel erzählt. Und eine absolut grundlegende, krasse Tatsache, die steht direkt am Anfang der Bibel. Das ist quasi, nicht nur quasi, das ist der erste Satz der Bibel, direkt am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Und wenn man das dann weiterliest, wird deutlich, okay, damit ist gemeint, Gott schuf alles, diese Erde, bis ins kleinste Detail und das komplette Universum hat Gott geschaffen. Und ich möchte dich mal bitten für einen Moment, stell dir das mal vor, wenn du es überhaupt kannst. Alles, diese Erde und das komplette Universum hat Gott geschaffen. Vielleicht bist du hier, entweder ganz neu oder schon länger, und bist nach Potsdam gekommen, weil du studierst. Und vielleicht studierst du ja sogar eine Naturwissenschaft. Dann kennst du ja bestens, oder solltest es zumindest, die ganzen Zusammenhänge, diese Vorgänge, je nachdem, wo du forschst, die in der Natur da sind, wie perfekt alles aufeinander abgestimmt ist, wie es ineinander greift, wie gesetzmäßig und verlässlich die Dinge ablaufen hier auf dieser Erde. Und die Bibel sagt uns, das ist nicht irgendwie nur zufällig so, sondern all das hat sich Gott ausgedacht und er hat es so angeordnet, dass das Leben hier auf dieser Erde überhaupt möglich ist. Und ganz ehrlich, wenn man da mal so reintaucht in diese Vorgänge, wie krass cool ist das, wie wunderbar, wie genial sind diese Vorgänge. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe es neulich schon mal erwähnt, ich musste unseren Kindern bei Photosynthese mal wieder helfen. Also die müssen das lernen und dann habe ich mir das auch nochmal vor Augen geführt. Und wie krass hat Gott sich das ausgedacht, dass diese Blätter dafür uns sorgen, dass wir atmen können und umgekehrt sie wachsen können. Das ist doch das Coolste überhaupt. Aber es hört nicht auf mit dem Wunderbaren, wenn du sozusagen auf diese Erde in die Kleinigkeiten hineinguckst, sondern wenn du deinen Blick sozusagen von dieser Erde weghebst und mal ins Universum guckst, wird es fast noch krasser. Hast du dich mal gefragt, in welchem Größenverhältnis du als Mensch zum kompletten Universum stehst? Wahrscheinlich nicht, ist auch ein bisschen schwierige Frage. Wie soll man das beantworten? Okay, ich mache es ein bisschen anders, weil diese Frage wurde häufiger gestellt. In welchem Größenverhältnis steht denn unser Globus, die Erde, der für uns, ja, wo wir jetzt ja nicht so viel fliegen können und so, aber selbst wenn wir fliegen können, ja schon so riesig wirkt. Also in welchem Größenverhältnis steht denn die Erde zum Rest des Universums? Dazu schreibt ein Astronom Folgendes, Überschrift, die Erde, ein Staubkorn im Universum. Und für alle, die jetzt aufgepasst haben, wissen langsam, warum ich mit dem Staubkorn angefangen habe. Höchstwahrscheinlich habe ich, schreibt er, mit dem Staubkorn total übertrieben. Denn gemessen am Weltall ist unser Erdkügelchen ein nicht einmal nichts. Die Ausdrücke groß und riesig sind relativ, doch was nun folgt, übertrifft all unsere Vorstellungskraft. Es fängt schon damit an, dass wir im Alltag ein Lichtjahr nicht als Längenmaß benutzen. Das Licht legt im Jahr eine Strecke von 9,46 Billionen Kilometer zurück. Multipliziere die 9,46 Billionen mit 13 Milliarden, so kommst du an den Rand, an das für uns noch sichtbare Universum. Doch wo es anfängt und aufhört oder gar nicht, das kann keiner sagen. Wenn schon unser Globus, die Erde, im Vergleich zum sichtbaren Universum so mickrig ist, kleiner als ein Staubkorn. Wie klein bist du und ich dann? Und jetzt überleg mal, wenn das stimmt, dass der Gott der Bibel dieses Universum nicht bloß in Gang gesetzt hat, sondern sich ausgedacht hat, es geschaffen hat, es erhält, regiert und trägt, wie mächtig und groß, wie herrlich und unendlich muss er dann sein? Derjenige, der sich das alles ausgedacht hat und gemacht hat. Und jetzt kommt's, das ist noch viel besser. Trotz seiner Größe und Unendlichkeit hat Gott heute Morgen schon an dich gedacht. Obwohl du noch kleiner bist als ein Staubkorn, hat Gott heute Morgen schon an dich gedacht und er denkt gerade an dich. Er hat alles gesehen, was du heute schon getan hast. Er weiß alles, was dir heute noch begegnen wird. Und er hat dich, ob du es glaubst oder nicht, hierher gebracht und er möchte zu dir sprechen. Wie krass ist das? Der Gott, der größer ist als das komplette Universum, möchte mit dir und mir sprechen. Er hat gesagt, er ist hier. Darüber hat der König David schon vor circa 3000 Jahren nachgedacht. Und er konnte nicht anders, als Gott zu anbeten. Wir lesen das im Psalm 8. Da heißt es, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne. Und David hatte damals keine Hubble-Teleskop oder so, wo er noch weiter gucken konnte, sondern der hat halt nur das gesehen, was wir bei einer coolen, klaren Sommernacht auch sehen können, die Sterne. Aber allein das, Wenn ich das sehe, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Diese Tatsache allein sollte uns den Atem stocken lassen und uns dazu führen, dass wir in Anbetung vor Gott auf die Knie gehen. Diese Tatsache allein. Aber als wäre das nicht schon ausreichend, setzt Gott noch einen obendrauf. Nämlich das, was wir alle Jahre wieder, jetzt gerade wieder, hören, lesen und feiern. Gott denkt nicht nur an uns von der Ferne. Nein, Gott wird einer von uns. Gott wird Staub, wenn man so will. Das Wunder von Weihnachten ist, Gott wird Mensch. Das ist ein Wunder. Wenn man sich das wirklich mal vorstellt, Gott jetzt größer als das Universum, entscheidet sich für uns, mickrig, kleiner als ein Staubkorn im Größenverhältnis, entscheidet sich, Mensch zu werden. Der allmächtige Gott liebt uns so sehr, dass er selbst Mensch wird. Ein Baby, das auf diese Erde kommt, sich in die Hände von Menschen begibt, ein perfektes Leben lebt, so wie er sich das vorstellt, und schlussendlich für uns stirbt, um dann in Herrlichkeit aufzuerstehen. Ich glaube, das Beste, was man in dieser Adventszeit machen kann, ist vielleicht mal den ganzen Klimbim drumherum abzuschalten, sich in sein einsames Kämmerchen zurückzuziehen, vielleicht nur mit der Bibel und eine halbe Stunde allein über diese Tatsache mal nachzudenken, dass der allmächtige Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und vielleicht geht es dir dann so ähnlich wie Paul Gerhardt, ein Typ, der schon vor vielen, vielen Jahrzehnten gelebt hat und viele Gedichte geschrieben hat, die bis heute unübertrefflich sind an Inhalt, der ein Lied geschrieben hat, ich stehe an deiner Krippe hier, vielleicht wirst du das in den nächsten Tagen auch mal singen. Da heißt es, und ich glaube, das ist genau das, er hat über diese Tatsache nachgedacht. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest werden. Und dann, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Dass Gott Mensch wird, damit hat keiner gerechnet. Das war nicht auf dem Schirm der Klugen und der Mächtigen der Welt. Das schreibt Paulus später in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 8. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass in diesem Text, den wir gehört haben, Josef an diesem Punkt auch noch nichts versteht. Er versteht nicht, was mit Maria da passiert. Er hat verstanden, dass sie schwanger ist, das Bäuchlein wächst ein wenig. Keiner von uns hätte das verstanden. Für ihn war klar, Maria musste mit einem anderen Mann Sex gehabt haben. Und erst als Gott ihm die Erklärung gibt, nämlich im Traum, erst dann kann Josef Maria als seine Frau zu sich nehmen. Aber wir dürfen uns eins nicht vormachen. Das war nicht nur, weil Jesus im Traum den Engel da gesehen hat und gehört hat. Als wäre dann plötzlich alles easy gewesen. Ah ja, klar, hat sich Gott ja, natürlich, ist ja logisch, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger wird. Hätte ich auch gar nichts anderes erwartet. Nein, so war das nicht bei Josef, sondern er musste auch dann Gott glauben. Er musste seinem Wort glauben und er hat es getan und hat daraufhin gehandelt. Obwohl alle menschlichen Fakten dagegen gesprochen haben. Bis dahin war das nicht vorgekommen. Und danach ist es auch nie wieder vorgekommen. Und seht ihr, das ist bis heute so, weil bei diesem Text, da haken viele ein und sagen, also da gehe ich nicht mit, Jungfrauengeburt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt nicht, das stimmt nicht. Es ist bis heute so, ob es die Jungfrauengeburt ist oder die Auferstehung von Jesus, die wesentlichen zentralen Tatsachen im Christentum sind Wunder Gottes. Und wenn wir die nicht glauben, dann haben wir ein Problem. Aber ich frage mich allen Ernstes, dem Schöpfer des Universums, der alles aus dem Nichts erschaffen hat, sollte es tatsächlich ein Problem für ihn sein, so zu handeln? An welchen Gott glaubst du? An welchen Gott glaubst du, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Oder an einen Gott, der genauso wie wir nicht mehr kann, vielleicht ein bisschen mehr kann als wir Menschen, aber der genauso an Raum und Zeit und Naturgesetze gebunden ist. Ich glaube, dein und mein Bild von Gott entscheidet darüber, was du Gott zutraust in deinem Leben. Josef bleibt, obwohl er anfänglich Zweifel gehabt hat, und Zweifel haben wir alle, aber er bleibt aufgrund des Wortes Gottes bei seinem Glauben an den allmächtigen Schöpfergott. Und er ist bereit, ihm zu gehorchen und nach seinem Wort zu handeln. Ich finde, Josef ist ein Riesenvorbild. Man hört ihn keinen einzigen Satz sprechen in der ganzen Bibel und irgendwann taucht er auch nicht mehr auf. Aber allein durch sein Handeln ist er ein Riesenvorbild. Wir brauchen mehr von diesen Josefen. Noch was wird in diesem Text hier deutlich. Und das ist, Gott hält Wort. Vielleicht geht es dir ja manchmal auch so. Hast du manchmal Zweifel daran, dass Gott verlässlich ist? Dass er meint, was er sagt? Oder denkst du manchmal auch, dass er sein Wort vielleicht gar nicht erfüllt? Dass er seine Versprechen vielleicht selber schon vergessen hat? Oder sich es anders überlegt hat? In diesem Text hier, da sehen wir, dass das nicht so ist. Im Alten Testament, wenn man das mal anfängt zu lesen, von der ersten Seite bis zur letzten, dann sehen wir, da schreibt Gott Geschichte mit den Menschen. Aber im Laufe dieser Geschichte wird mehr und mehr deutlich, wir Menschen schaffen es nicht, nach den Maßstäben Gottes zu leben, so wie er das möchte. Und das große Problem von uns Menschen ist, dass dauerhaft zwischen uns und Gott steht, ist unsere Schuld, unsere Rebellion, unsere immer wieder kommende Rebellion gegen Gott. Und je deutlicher das Problem wird, desto mehr Verheißungen kommen von Gott, dass er eines Tages selber eingreifen wird, um das Problem der Schuld und Sünde aus der Welt zu schaffen, ja, um das Problem der Schuld und Sünde aus unserem Herzen zu schaffen. Und hier, in diesem Text, wo das geschehen ist, da macht der Engel und dann auch Matthäus, der Evangelist, deutlich, es ist soweit. Mit dem Kommen Jesus erfüllen sich die Verheißungen Gottes. Jesus ist das fehlende Puzzleteil, das endlich Licht ins Dunkel bringt. Wer ist dieses Kind? Zwei Punkte. Der versprochene König bzw. der versprochene Messias und der Sohn Gottes. Jesus ist der versprochene König. Wir lesen das in Vers 20. Während Josef sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Wenn der Engel Josef hier als Sohn Davids bezeichnet, dann tut er das im Hinblick auf Jesus, auf den, der geboren werden soll. Und David, ich habe ihn eben schon mal kurz erwähnt, hat viele Lieder geschrieben, aber vor allen Dingen war er der große König Israels, unübertroffen in der gesamten Geschichte Israels. Und Gott hat David, der vorher Schafhirte war, nichts, niemand, den keiner kannte und den er zum König gemacht hatte, der hatte ihm Großes versprochen, nämlich, dass eines Tages ein Nachkomme von David auf ewig König sein würde. Wir lesen das in 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 12 und 13. Da heißt es, wenn deine Zeit, David, abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Das galt für den direkten Nachfolger Salomo, aber jetzt kommt's, es gilt eben noch viel weiter. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen, hat Salomo gemacht, Jesus noch viel mehr. Und seinem Königtum werde ich ewig Bestand geben. Das ging bei Salomo nicht gut, aber das erfüllt sich mit Jesus. So wie Josef ein Sohn Davids ist, so wird Jesus mit der Heirat von Josef und Maria rechtmäßig der Sohn von Josef und damit Nachkomme Davids. Gerd Meyer, ein Theologe, der hat einen Kommentar zum Matthäus-Evangelium geschrieben, der schreibt, die Bezeichnung Sohn Davids geht aber weit über das Genealogische hinaus, also über die Abstammung. Es nimmt nämlich Bezug auf die biblischen Verheißungen, die einem sehnsüchtig erwarteten Erlöser aus Davids Stamm in der Endzeit gelten. Kurz gesagt, Sohn Davids ist eine Bezeichnung für den Messias Israel. Noch etwas sagt der Engel hier zu Josef. Das Kind, das Maria erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und auch hier erfüllt sich eine Verheißung Gottes, lesen wir in Psalm 2, Vers 7. Da steht, dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn, also Gott, von Gott bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist eine Verheißung auf den Messias, auf den Sohn Gottes hin. Jesus ist der Sohn Gottes, vom Heiligen Geist gezeugt. Als der Engel einige Wochen vorher, also rund 3 Monate vorher, Maria schon erschienen war und ihr angekündigt hat, dass sie schwanger werden wird, da sagt er im Grunde genau das Gleiche wie hier zu Josef in anderen Worten. Das lesen wir in Lukas Kapitel 1, 32 folgende. Da heißt es, er wird groß sein, also Jesus, und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen, und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Dieses Kind ist der Nachkomme Davids, der König, der ewig regieren wird. Er ist der Sohn Gottes, der versprochene Messias. Aber seht ihr, aus heutiger Perspektive, das liest sich toll, das hört sich gut an, aber damals zur Zeit von Josef und Maria, da wirkte es so, als hätte Gott sein Volk komplett im Stich gelassen. Da hörte man nichts mehr richtig von Gott. Da gab es keine Weisung durch Propheten mehr. Und dann, wie aus dem Nichts heraus, erfüllt sich das, was Gott schon über Jahrhunderte hinweg angekündigt hat. Und seht ihr, mein Wunsch ist, dass wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit uns ermutigen lassen. Gott hält Wort. Auch wenn es vielleicht an manchen Punkten so aussieht, als hätte er uns oder hätte er diese Welt oder wen auch immer vergessen. Gott tut, was er sagt, damals und auch heute. Und das gilt ganz persönlich. Gott tut auch in deinem Leben das, was er zugesagt hat. Wenn du ihn lässt, wenn du so wie Maria und Josef ihn sein Werk tun lässt. Gott hat es versprochen, er tut es. Aber hier im Text erfahren wir nicht nur, wer Jesus ist, sondern auch, was er bewirken wird. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus rettet. Der Name Jesus bedeutet Jahwe, also Gott, das ist der Gottesname, hilft bzw. rettet. Und um deutlicher zu machen, wovon denn Jesus retten wird, macht der Engel diesen Zusatz, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und auch das knüpft an eine Verheißung im Alten Testament, an den Psalm 130. Da heißt es nämlich, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehen. Mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voller Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du es auch. Ich kenne das von mir. Wir meinen oft, wir bräuchten die Rettung, die Hilfe von Gott in allen möglichen Lebensbereichen. Ja? Vor allen Dingen in Lebensbereichen, wo wir uns benachteiligt fühlen oder es tatsächlich sind. Und ja, wir brauchen Gott in allen unseren Lebensbereichen. Das ist eine Erkenntnis im Laufe der Jahre, die mehr und mehr zunimmt, hoffentlich, dass wir tatsächlich in allem von ihm abhängig sind. Aber Jesus weiß, was unser wirkliches, eigentliches Problem ist und darum kümmert er sich zuerst. Vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Leben von Jesus, als eine Truppe von Kerlen einen Gelähmten auf einer Bahre zu Jesus schleppen. Bei Jesus war Full House, da ging nichts, da kamen die nicht durch, also sind die aufs Dach gestiegen und haben das Dach abgedeckt und ihn quasi vor Jesus mit der Bahre direkt runtergelassen. Jetzt nicht so geil, wenn man so ein Haus zerlegt, aber das hat in dem Moment nicht gejuckt, sondern als Jesus das sieht und sieht, was dieser Gelähmte möchte, nämlich gesund werden, wieder gehen können, da sagt er ihm, ich heile dich. Nein, sagt er nicht. Sondern als erstes sagt er, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich finde das schon immer komisch, als ich das gelesen habe. Ich dachte, hä? Wieso denn? Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Aber Jesus weiß ganz genau, was wirklich zählt. Er weiß, worum es zuerst geht. Denn es kommt der Tag in deinem und meinem Leben. Und wie keiner von uns weiß, wann. Theoretisch kann das gleich sein, wenn du dieses Haus hier verlassen hast. Vielleicht erst in 50 Jahren, keine Ahnung. Es kommt der Tag, wo du, wo ich sterben muss. Und die Bibel ist an dem Punkt so sonnenklar, dann wirst du vor den lebendigen Gott treten und er wird dich und dein Leben richten. Und in diesem Moment sind unsere körperlichen Einschränkungen oder mangelnder Intellekt oder schlechter sozialer Stand oder was wir noch so alles an möglichen Benachteiligungen in diesem Leben haben, sind nicht unser Problem. Nein, unsere Schuld, unsere Auflehnung gegen diesen mächtigen Gott, der uns und das ganze Universum geschaffen hat, das ist unser Problem. Und wehe mir, wenn ich dieses Problem nicht schon hier gelöst habe, beziehungsweise man muss sagen, wenn dieses Problem für mich nicht gelöst wurde, denn ich kann es gar nicht alleine lösen. Wehe mir, wenn nicht Jesus mich von meiner Schuld gerettet hat. An diesem Tag erkennen zu müssen, dass meine ganze Schuld noch da ist, weil ich Jesus, den Retter, abgelehnt habe, weil ich meinte, dass ich keine Vergebung für meine Sünde gebraucht habe, weil ich mein Leben lieber in Eigenregie geführt habe und meine Schuld gerechtfertigt habe. Das ist wirklich furchtbar. Und deswegen sagt Jesus, du brauchst dich nicht zu fürchten, denn der Gelähmte kam in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus ist der Retter, der sein Volk von allen Sünden befreien wird. Und deshalb sagt er das zu dem Gelähmten. Dafür ist Gott Mensch geworden, um dich und mich von unserer Schuld zu retten. Und die Frage ist, weißt du, dass Jesus dein Retter ist und für deine Schuld gestorben ist? Und wenn nicht, dann bitte ich dich, geh zu ihm. Jetzt, heute, nicht erst morgen. Und wenn du dafür sinnbildlich das Dach abdecken musst und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Sein Name ist Jesus. Er wird sein Volk von all seiner Schuld befreien. Und er wird auch deine Schuld vergeben, wenn du zu ihm kommst. Was bewirkt Jesus noch? Matthäus schreibt, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns, heute, morgen und für immer. Und das ist der Grund, ist im Grunde, was Matthäus hier sagt, ist im Grunde die Zusammenfassung von all dem, was vorher gesagt worden ist von dem Engel. Dieses Immanuel, dass Gott mit uns ist, bedeutet doch nichts anderes, als dass uns unsere Schuld vergeben ist und wir auf ewig in der Gegenwart des Vaters sein können. Und zwar nicht mit Furcht und Angst vor Bestrafung, sondern mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit Freude. Jesus ist gekommen, damit wir auf ewig beim Vater sein können. Und durch Jesus ist und bleibt Gott bei uns. Gott selber wird zum Ziel, zur Sehnsucht von unserem Leben. Niemand ist schöner, niemand, nichts ist größer. Es gibt nichts, was uns mehr erfüllt als Gott. Ja, ich weiß das selber, in diesem Leben, da gibt es vieles, was uns erfüllt. Felix hat es eben so schön gesagt mit dem Ankommen. Wir freuen uns oft mehr auf das Paket von einem großen Lieferanten-Versandhaus als auf das Kommen von Jesus. Ja, so ticken wir, so sind wir oft. Aber Jesus will das verändern. Und eines Tages werden wir erkennen, dass diese Freuden auf Ankunft von irgendwas lächerlich sind. Lächerlich in dem Vergleich zu dem, was Gott uns bietet, wer er ist. Und weil Jesus den Tod überwunden hat und auferstanden ist, kann er zu Recht zu seinen Jüngern sagen, und das ist wie so eine Inklusio vom Matthäus-Evangelium, ja, am Anfang der Immanuel und am Ende sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und jetzt kommt's und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und weil Jesus auf dem Thron Davids sitzt und regiert, weil er sein Wort hält und diese Welt zu ihrem Ziel führt, wird sich auch erfüllen, was wir in der Offenbarung in Kapitel 21 lesen. Da heißt es, es ist wie so eine Vorschau aufs Ende. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Jesus, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Jesus, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Lasst uns ihn anbeten, Jesus, den Sohn Davids, Gottes Sohn, unseren Retter, der bei uns ist und für immer bei uns bleibt. Amen.